Ja, hallo. Vielleicht sage ich noch ganz kurz was zu mir. Ich komme aus Bautzen, also ursprünglich aus dem Erzgebirge. Falls ich immer mal so ins Erzgebirgische rutsche, vergebt mir. Ich hoffe, ihr versteht es. Ansonsten bin ich in Bautzen, arbeite dort in der Begegnungsstätte Schmiede, so eine offene Jugendarbeit. Und gleichzeitig bin ich 3 Tage vormittags in der Schule, bin also Religionslehrer. Tja, damit müsst ihr nur leben, ob ihr Schule mochtet oder nicht. Genau, das Thema der Predigt, eine Frage der Perspektive. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Mir passiert das immer mal wieder so in meiner Zeit mit Gott. Ich lese in Gottes Wort und plötzlich kommen so ein paar neue Gedanken, so eine neue Sichtweise und Gott öffnet mir so eine neue Perspektive. Ich fand das Bild mit dem Flugzeug gar nicht schlecht. Vielleicht so, plötzlich sieht man Sachen aus Gottes Perspektive, die stehen nicht mehr riesengroß vor mir, sondern man hat plötzlich eine andere Sicht. Und bei mir ist es so, ich habe dann so einen Gedanken und dann bewege ich den, denke darüber nach und irgendwann merke ich, wie dieser Gedanke eine Kraft entwickelt, mein Leben zu verändern. Und ich will euch ja gern mitnehmen in einen so einen Gedanken hinein, wie der sich bei mir entwickelt hat und was er verändert hat. Das wird dann logischerweise am Ende stehen. Und der Satz, um den es mir heute gehen soll, auf den ich plötzlich eine ganz neue Perspektive bekommen habe, ist dieser Satz: Sünde trennt von Gott. Wer hat den schon mal gehört? In der Kirche, in der JG, in irgendwas? So, na, ein paar zumindest. Okay, danke. Also ich habe den ganz oft gehört. Ja, bin in einer jungen Gemeinde groß geworden. Da ging es relativ viel darum, dass man sich bekehrt, dass man Sünde bekennt. Und der Satz stand immer wieder da. Vielleicht noch ein bisschen anders formuliert: Sünde ist Trennung von Gott, sowas wie eine Definition. Oder auch: alles, was mich von Gott trennt, ist Sünde. Die Gedanken, die ich damit so verknüpfe, erstmal so ganz allgemein, sind ungefähr folgende. Gott ist heilig. Und weil er heilig ist, muss er sich von Sünde abwenden. Also, wenn ich sündige, wendet sich Gott von mir ab, eben weil er das muss, weil er heilig ist. Und irgendwann habe ich plötzlich Probleme gekriegt mit diesem Satz und hatte ein paar Gedanken, die mir dazu kamen. Warum? Ich habe so gemerkt, wie ich reagiere, wenn mir mal Sünde passiert. Weiß nicht, ob euch sowas passiert. Mir passiert es in meinem christlichen Leben, dass ich hin und wieder sündige, hin und wieder Fehler mache, hin und wieder denke, so hat sich das Gott aber nicht vorgestellt. Und dann habe ich gemerkt, dass dieser Satz in mir so 2 Reaktionsweisen, na, wie soll ich sagen, hervorgerufen hat. Entweder die eine oder die andere. Mir ist bewusst geworden, jetzt bin ich getrennt von Gott. Gott hat sich von mir abgewendet. Das war das Denken. Und dann hatte ich 2 typische Reaktionen. Sehr gut. Die erste: also jetzt muss ich mich erstmal reinigen, bevor ich mich Gott wieder nahen kann. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt, aber jetzt habe ich Mist gebaut, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das wieder hinkriege. Und der zweite: jetzt bin ich von Gott getrennt, ja, jetzt ist eh egal, kann ich auch weitermachen. Das waren so typische Sätze in mir. In meinem, ja, 20, 25 Jahre Christsein. Ich glaube aber inzwischen, dass beide Reaktionen jetzt nicht die besten sind, sondern ich würde sagen, sie sind falsch. Die erste: ich muss mich selbst reinigen. Ich muss mich beweisen, ich muss mich rechtfertigen, ich muss erstmal wieder was Gutes tun, bevor Gott mich wieder annehmen kann. Und ich glaube, das ist eines so der größten Beziehungskiller zu Gott hin. Ja, ich versuche mich selbst zu erlösen. In der Bibel haben das immer wieder Menschen probiert und ich rutsche in so ein religiöses System. Ich habe einen Fehler gemacht, den muss ich wieder gut machen. So ein endloser Kampf. Ich tue was Gutes, ich fühle mich Gott nahe, ich baue Mist, ich fühle mich ganz schlecht, ich muss wieder was Gutes tun und immer so weiter. Und irgendwie funktioniert das nicht. Und die zweite Reaktion, da ist noch offensichtlicher, dass die falsch ist. Wenn ich dann denke, na, jetzt kann ich auch weiter sündigen, so, dann bin ich halt trotzig. Ich glaube, das ist eher sogar so ein teuflischer Gedanke, der uns hindert, wieder zu Gott zurückzukommen. Ja? irgendwie müsste die Trennung noch größer werden, aber wenn ich getrennt bin, bin ich getrennt. Dann ist ja auch egal. Ich weiß nicht, ob ihr diese Reaktionen kennt, so vielleicht tief drin. Mir sind die jedenfalls an mir aufgefallen. Und damit hat dieser Satz, der oben drüber steht, Sünde trennt von Gott, zumindest bei mir, zu wirklich falschen Verhaltensweisen geführt. Und plötzlich habe ich so in meiner Bibel plötzlich so Sachen, dahin wollte ich drücken, Entschuldigung, gelesen, die den Satz irgendwie in Frage gestellt haben, die mir gezeigt haben, aus Gottes Perspektive sieht das Ganze vielleicht ganz anders aus. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ergab sich eine ganz neue Perspektive auf die Sünde, die ich tue und auf meine Beziehung zu Gott. Die erste Stelle will ich mal gern komplett mit euch lesen, weil ich die so spannend finde. Ich habe einen Römerbrief gelesen und da steht in Römer 4, Vers 18 bis 22, was über Abraham. Als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Gott hatte ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Und wegen dieses Glaubens erklärte Gott ihn für gerecht. Man kann sagen, hat ja gar nichts mit Sünde zu tun. Aber wer die Geschichte von Abraham so ein bisschen kennt und sagt, das ist die Zusammenfassung, dann muss ich zumindest so ein bisschen am Kopf kratzen. Also so ging es mir. Ich habe gedacht, wenn ich mich recht erinnere, hat Gott dem Abraham das versprochen, dass er ganz viele Nachkommen bekommt. Und als dem Abraham das irgendwann zu lang dauert, hat er nicht mehr auf Gott gehört, sondern auf seine Frau. Und die hat gesagt, mit uns, das wird nichts mehr, aber ich habe da eine Magd, die Hagar. Mit der könntest du doch unseren Nachkommen zeugen. Wir adoptieren den dann und dann ist alles gut. Abraham gesagt, getan, ja, was die Frau sagt, wird gemacht. Hat einen Sohn Ismael gezeugt, um wenigstens ein Nachkommen zu haben, geschweige denn so viele Nachkommen wie Sterne am Himmel. Und in mir, ganz persönlich, ist das abgespeichert als ein Fehler, als eine Sünde, die Abraham tut. Er tut was gegen den Willen Gottes. Und hier steht, Abrahams Glaube blieb fest und unerschüttert. Er war vollkommen davon überzeugt, dass Gott das Versprochene tun kann. Und plötzlich hatte ich ein Problem. Ich wusste nämlich nicht mehr, wer recht hat. Ob Gott, ob die Bibel, ob Paulus oder ob ich mit dem, wie ich mir das immer vorgestellt habe, wie ich das vielleicht auch im Kindergottesdienst, ja, zu sagen, es ist besser auf Gott zu hören als auf die Sarah. Und irgendwann ist mir so eine relativ plausible Erklärung gekommen. Und zwar die, dass Gott vielleicht viel besser und größer von dem Abraham, vielleicht sogar von uns denkt, als wir es selbst tun. Vielleicht sieht Gott uns als Heilige lange, bevor der letzte Schmutz von uns abgewaschen wurde. Gott hat offensichtlich kein Problem mit Abrahams Fehler oder Sünde, ich weiß nicht. Der Abraham muss sich noch nicht mal dafür entschuldigen. Ich habe extra nochmal nachgelesen, 1. Mose 16 und 17. Da ist überhaupt nichts zu lesen, dass Gott sich abwendet von dem Abraham. Nee, Gott kommt mal wieder vorbei. Marschiert mit zwei Engeln oder wie auch immer, sie kommen vorbei und sagen, hier Abraham, wir müssen noch mal reden über das, was ich dir schon mal gesagt habe, nach der Geburt von Ismael. Und sagt ihm, dieser Bund, diese Verheißung, die steht noch und es geht um das Kind von dir und Sarah. Und der Abraham sagt, na Gott, also ich wäre ja schon froh, du würdest den Ismael segnen. Und Gott sagt, kann ich machen, aber in einem Jahr werdet ihr einen eigenen Sohn haben. Und den sollst du Isaak nennen. Und den will ich zum Kind dieser Verheißung machen. Es ist so, als ob Gott zu ihm sagt, du hast irgendwie versucht, meine Verheißung mit deinen Mitteln umzusetzen, aber ich habe das ganz anders gemeint. Das wird schon noch mit der Sarah, auch wenn die 90 ist. Und mich begeistert, dass Gott auch gerade hier in dieser Römerstelle ganz offensichtlich anders denkt und tickt als ich. Ich als Lehrer sehe sofort den Fehler. Kannst du nicht machen. F rangeschrieben, Punktabzug. Irgendwie so. Und Gott ist auf Abrahams Herz fixiert. Und er sieht, dass er an diese Verheißung glaubt. Vielleicht sogar nach diesem Besuch, ja, das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann, dass sein Glaube noch gewachsen ist, dass er wieder dran glaubt, dass Gott was macht. Sein Glauben wächst noch und das ehrt Gott. Auf jeden Fall keine Trennung zwischen Abraham und Gott. Das ist Fakt. Jetzt könnte man sagen, naja, war gar keine richtige Sünde, der Abraham hat was falsch verstanden. Es gibt noch andere Stellen. Die beste Stelle, die für mich aussagt, dass Gott sich nicht von uns abwendet, wenn wir sündigen, ist eine zweite Geschichte aus dem Alten Testament. Ich weiß nicht, ihr kennt die bestimmt. Ich wusste auch nicht, wie alt die Jüngsten unter uns sind, deswegen habe ich sie ein bisschen in Bilder verpackt, aber ihr werdet das schon mitkriegen. Es geht um einen König, und zwar um den David. Israelischer König, der kannte sich aus, die Bibel sagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der kannte die Gebote. Und eines Tages steht er auf seinem Dachbalkon, ja, auf seinem Flachdach, und schaut sich um. Und da fällt ihm auf, dass da doch eine Frau badet. Habe ich jetzt extra weggelassen, ja. Hat nur die Zinkwanne genommen. Aber sie badet dort und sie badet so, wie man eben badet, wenn man sich waschen will, und zwar nackt. Und dann denkst du, oh, das ist aber eine schöne Frau. Er fragt in seinem Palast nach, wer ist denn das dort? Ja, der zeigt also nochmal jemand anders die nackte Frau und sagt hier, wer ist denn das? Und erfährt, das ist die Frau von einem Soldaten Uriah. Und jetzt weiß er, dass sie verheiratet ist, und obwohl er das weiß, lädt er sie in den Palast ein und verführt sie. Schokoverführung. Ja, wie das so ist, mit Süßigkeiten am Ende gibt es eine Kinderüberraschung. Ja, also sie wird schwanger und der hat plötzlich ein großes Problem, weil sein Soldat gerade im Krieg ist und auf absehbare Zeit nicht nach Hause kommt, und das mit den 9 Monaten wusste man auch damals schon. Ja. Und der David überlegt sich, naja, vielleicht fällt mir ein guter Trick ein, ich lasse den Uriah mal herkommen und schicke den nach Hause, sagt, du bist so ein toller Soldat, du hast eine Auszeit verdient. Ja. Und er lügt ganz bewusst als Pinocchio, bringt den Uriah nach Hause. Blöd ist nur, der Uriah ist ein richtig guter Soldat. Der sagt, ja, ich bleibe hier im Palast, die anderen kämpfen ja auch, was will ich jetzt zu Hause, habe ich mir gar nicht verdient. Nachdem das nicht funktioniert, naja, schickt er ihn zurück an die Front, gibt ihm das Todesurteil mit und am Ende lässt er Uriah umbringen. Also, bewusster Ehebruch, Lüge, Mord, mindestens 3 der 10 Gebote gebrochen. Mit meinem Verständnis von Sünde trennt mich von Gott, müsste Gott sich abwenden, oder? Also wenn nicht da, wo dann? Aber was macht Gott? Wendet er sich ab von David? Geht er auf Abstand? In meiner Bibel macht er das genaue Gegenteil. Der wendet sich nicht ab, sondern der sagt hier, Nathan, mein Prophet, ich muss mal mit dem David reden. Er wendet sich ihm zu. Er geht hin. Er schickt seinen Propheten hin und sagt, lass uns mal reden, was da passiert ist. Lass uns mal über die Dinge, die falsch gelaufen sind, reden. Und nur, dass wir uns richtig verstehen, ich sage nicht, dass Sünde, dass wir die auf die leichte Schulter nehmen sollen oder dass die keine Konsequenzen hat. Die hat für David Konsequenzen. Der bekommt nach dem Ehebruch und Mord Probleme mit seiner Familie. Mehr, als ihm am Ende lieb ist. Aber Gott ist an David interessiert. Er geht ihm hinterher und will die Sünde aus der Welt schaffen. Er wünscht sich, dass David wieder mit ihm redet. Genauso wie mit Adam im Paradies. Ja, er geht durch den Garten und sucht ihn. Also nicht die Sünde hat David von Gott getrennt, nicht Gott hat sich abgewandt, sondern David hat sich von Gott getrennt. Er hätte nach dem Ehebruch zu Gott gehen können und sagen, oh Gott, es tut mir leid, die sah so hübsch aus, ich habe einen Fehler gemacht, kannst du mir verzeihen? Hat aber nicht gemacht. Vielleicht ist er davon ausgegangen, dass er dachte, naja, jetzt Trennung, dann kann ich ja weiter sündigen. Vielleicht hat er auch probiert, das wieder gut zu machen und zu denken, naja, dann tue ich dem Uriah was Gutes, der wollte halt nicht. Irgendwann musst du es vertuschen. Und dennoch geht Gott ihm hinterher. Er ist nicht beleidigt. Er ist nicht eingeschnappt, sondern er ist auf die Beziehung zu David fixiert. Er ist an dessen Wohlergehen interessiert. Zumindest aus Gottes Sicht ist es falsch, dass Sünde uns von Gott trennt. Er weiß hingegen, dass Sünde zum Tod führt, als ein Prozess. Das ist das, was Gott in der Bibel gesagt hat. Er will, dass wir leben und dass wir ein gutes Leben haben, und deswegen hat er auch im Neuen Testament den Heiligen Geist geschickt. Ja, in Johannes 16 steht da, Jesus sagt, ich gehe, aber es ist gut, dass ich gehe, dann kommt der Heilige Geist und der wird euch überführen von Sünde. Der will mit euch über eure Sünde reden. Der will die nicht totschweigen und sich nicht wegwenden, sondern der will mit euch drüber reden. Euch die Augen dafür aufmachen. Er wendet sich nicht ab. Er will eben nicht, dass uns Sünde zum Tod führt. Aber das ist das, was die Sünde macht, jede unserer Sünden. Egal, ob wir lügen, andere betrügen, neidisch werden, Ehe brechen. Wenn wir auf diesem Weg bleiben, stirbt am Ende etwas und jemand. Bei David zuerst der Uriah, dann der entstandene Sohn. Davids gesundes Familienleben stirbt und am Ende auch sein Sohn Absalom als Folge dieser Sünden. Und so wird es auch in unserem Leben sein, wenn wir der Sünde freie Hand lassen. Der Teufel will genau das hier. Er will uns in unsere Sünde fangen und gefangen halten. Uns weismachen, dass wir schlecht sind und dass Gott sich von uns abwendet. Dass wir nicht genügen, weil wir so sind, wie wir sind. Er will uns zur Sünde verführen und uns da drin fangen, bis in den Tod. Aber Gott, er will es nicht. Er will, dass wir in gesunden Beziehungen leben. Er will, dass wir mit ihm und unserem Nächsten zurechtkommen. Das ganze Neue Testament spricht davon, dass Gott genau dafür alles tut. Wir haben demnächst einen Feiertag, der genau das zum Ausdruck bringt. Gott schickt seinen Sohn, um mit unserer Sünde aufzuräumen, um unsere Sünde aus der Welt zu schaffen, weil wir es nicht können. Jesus stirbt am Kreuz für dich und für mich, für deine und meine Sünde. Nicht die Sünde trennt uns von Gott, sondern Gott will uns von unserer Sünde trennen. So wird vielleicht ein neuer Satz draus. Und das hat er gemacht. Wir können frei sein von unserer Sünde. Er hat gekämpft und gesiegt. Sie ist bezahlt am Kreuz. Damit er sich uns in seiner Liebe zuwenden kann. Aus Römer 3 noch zwei Verse dazu. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Ja, ich muss es nicht mehr selber machen, ich darf es als Geschenk annehmen. Ich muss es nicht vertuschen, ich muss es nicht weitermachen und ich muss es selber nicht wieder hinbiegen. Das alles passiert, ohne dass wir uns bessern müssen. Das alles passiert, bevor wir es überhaupt getan haben, ist Jesus für uns gestorben. Du wirst durch Jesus gerecht gesprochen. Und die Frage heißt also nicht, was muss ich tun, um die Trennung aufzuheben, sondern die Frage heißt, glaubst du, dass Jesus alle deine Sünde getragen und dir vergeben hat? Willst du dich von ihm aus der Macht deiner Sünde befreien lassen? Und Jesus, er geht sogar noch ein Stück weiter. Ich will euch noch zwei längere Bibelstellen zumuten, einfach nur, um einen Punkt deutlich zu machen, der mir daran aufgegangen ist. Ich will die nicht auseinandernehmen. Achtet einfach mal auf die Verbformen, die da drin vorkommen. Deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen, gebt ihrem Drängen nicht nach. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Zweites ein bisschen kürzer. Liebe Brüder und Schwestern, sag ich mal so, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Und das, was für mich in beiden Stellen total zum Ausdruck kommt, ist, dass Gott uns die Wahl gibt. Du bist nicht mehr gezwungen, die Sünde zu tun. Ich weiß nicht, ob du es jemals gehört hast. Ich hatte es lange Zeit nicht gehört. Ich muss es nicht machen. Ich entscheide. Ich kann die Sünde wählen oder ich kann Gott gehorchen. Und das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt. Gott überträgt dir und mir Verantwortung für unser Leben. Du entscheidest, ob du sündigst. Nicht die Sünde zieht dich dahin. Nicht mehr. Das hat Jesus beendet. Du entscheidest, ob du nach Gottes Willen lebst. Niemand zwingt dich in die eine oder andere Richtung. Du bist frei zu entscheiden. Aber du musst es auch entscheiden. Die Frage ist nicht mehr, ob ich lügen muss, weil ich das immer so mache. Ob ich die Ehe brechen muss, weil das eine Gewohnheit ist. Oder ob mich irgendeine Sucht wegzieht. Die Frage ist, willst du sündigen? Will ich sündigen? Will ich lügen oder will ich mit Gott durch meinen Alltag gehen? Auf seine Impulse hören, mich an ihm festhalten. Und das kann nur ich, das kann nur jeder von uns für sich selbst entscheiden. Jesus hat uns diese Freiheit erkauft und nur der Teufel will uns daran festhalten, dass wir da drin gefangen sind. Welche Folgen hat das, wenn wir das verstehen? Ich könnte euch mehrere Beispiele erzählen, aber ich will euch ein Beispiel erzählen aus meinem Leben, vielleicht das Krasseste, aber es bringt so auf den Punkt, weil es vielleicht der größte Kampf meines Lebens war. Seit ich 15 Jahre alt war, wie das so ist, mit Jungs in dem Problem, in dem Alter, ja, war ein Problem, die Pubertät, wie immer, habe ich ein Problem bekommen mit Selbstbefriedigung. Später dann auch mit Pornografie. Erst durch Zeitschriften, die ich zu Hause gefunden habe, also ich habe mir nie was gekauft oder so, dann durchs Internet. Man kommt so schnell an solche Sachen, man kann sich alles Mögliche angucken. Und ich habe immer dagegen gekämpft, weil ich wusste, es ist falsch. Ich will das nicht. Und doch bin ich nicht davon losgekommen. Ich wollte mir das nicht anschauen, aber ich habe es gemacht, habe gesündigt und war am Ende deprimiert. Ich fühlte mich gefangen. Ich fühlte mich wirklich gefangen. Immer wieder Niederlagen. Dann gab es Zeiten, in denen es besser lief. Da hatte ich 3 Monate gar keine Probleme und plötzlich fing es wieder an. Ich habe alles versucht. Ich bin zur Seelsorge gegangen, habe das bekannt, habe mit Leuten gebetet, habe mir eine Zweierschaft angefangen und alles, was ich so an Tipps bekommen habe, habe ich gemacht. Und immer wieder bin ich deprimiert zu Gott gegangen und habe gesagt, hier, ich krieg's nicht los. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du mir vergibst. Aber eigentlich will ich loskommen. Und dann war ich mal für eine längere Zeit weg aus meinem Alltag, war in den USA, habe dort eine neue Art, so stille Zeit zu machen, für mich entdeckt. Viel Zeit mit Gott verbracht und habe dort auch wieder so 3 Monate erlebt, wo ich keine Probleme hatte. Ja, war dort in der Gemeinde gut aufgehoben und habe gedacht, vielleicht habe ich es jetzt geschafft. Ich komme nach Hause, nach 3 Tagen das gleiche Problem wieder, zurück in mein altes Leben. Ich war deprimiert. Aber ich habe festgehalten an dieser stillen Zeit, an dieser Beziehung zu Gott, ja, wo ich viel Bibel lese, auf der anderen Seite auch Gott immer wieder frage, was hast denn du mir für meinen Alltag zu sagen? Und eines Tages, da lese ich diese Stellen im Römerbrief und ich merke, dass Gott genau das zu mir sagt. Du bist frei. Ich habe dich frei gemacht. Du musst es nicht tun. Du entscheidest, ob du das tust. Deine Entscheidung. Heute, morgen, jeden Tag, jeden Moment. Und es war für mich einfach zu einfach. Ich dachte, wie jetzt eine so, also ich habe ja ganz viel probiert, aber jetzt so einfach so zu sagen, du bist frei. Und dann habe ich mich entschieden, habe gesagt, okay Gott, ich will dir vertrauen, dass das stimmt. Und ich kann euch sagen, ab dem Tag war ich frei. Weil mir das ins Herz gerutscht ist, dass Gott mich frei gemacht hat und mir selber Verantwortung gegeben hat für mein Leben. Und es war so ein richtiger Knackpunkt. Ja. Ich habe danach noch einmal, bin ich da nochmal reingefallen in die Sünde und habe mit Gott drüber geredet, wie das sein kann. Er hat auch gesagt, ich bin frei, und hat gesagt, ja, aber wenn du dich entscheidest, dann kannst du doch damit wieder anfangen, aber du musst es nicht mehr tun. Und er hat mir noch eine letzte Bibelstelle gezeigt, die ich euch gern zeigen will. Und die hat mir nochmal ganz eine neue Perspektive aufgerissen. Gerade für die Christen unter uns. Die steht im Psalm 37 und die finde ich hammerhart. Da steht, der Herr freut sich an einem aufrichtigen Menschen und führt ihn sicher. Auch wenn er stolpert, wird er nicht fallen, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Und eigentlich fasst dieser Vers alles zusammen, was ich versucht habe, euch weiterzugeben. Der hat ganz viel gerade gerückt. Gott führt einen aufrichtigen Menschen, den, der mit ihm leben will, mit dem ist er unterwegs. Er führt ihn sicher. Er freut sich sogar an mir und an dir. Ich darf mit ihm unterwegs sein. Und jetzt, wenn er stolpert, fällt er nicht, denn der Herr hält ihn fest an seiner Hand. Das sind zwei Dinge, die mich daran total begeistern. Also ich habe das Stolpern jetzt mal als Synonym genommen für Sündigen, ja, für Fehler machen. Ich denke, es ist so gemeint. Und dann heißt es erstens, Gott lässt mich nicht fallen. Er stößt mich nicht weg. Er trennt sich eben nicht von mir, wenn ich mich falsch entscheide. Er hält mich fest. Er will diese Beziehung zu mir aufrechterhalten. Meine Entscheidung ist es, mit dem Fehler, den ich gemacht habe, in seine offenen Arme zu rennen und zu sagen, hier, kannst du mich bitte sauber machen? Ich habe Mist gebaut. Und nicht im Dreck sitzen zu bleiben. Und das Zweite, das finde ich noch viel krasser, ist nämlich die Frage, wo kommt derjenige denn ins Stolpern? Der kommt ins Stolpern, während der an Gottes Hand geht. Sonst können wir ihn ja nicht festhalten. Und es heißt für mich, selbst wenn ich mit Gott in meinem Alltag unterwegs bin, kann es mir passieren, dass ich in Gottes Gegenwart bin und Fehler mache und sündige. Das kann passieren. Ich kann stolpern, während Gott neben mir hergeht und meine Hand hält. In meinem Alltag gibt es solche Situationen, die mich so herausfordern. Und ich denke, bei euch auch. Ich glaube, Gott verlangt gar nicht, dass wir ohne Stolpern durchs Leben kommen. Es kann passieren, ich gehe mit ihm, ich bin auf seinem Weg und ich stolpere und ich sündige, ich falle. Aber Gott wendet sich nicht ab, er hält mich. Und er ist immer noch da, direkt neben mir. Und für mich ist es so, dieses Bild eines Kindes, das an der Hand seines Vaters läuft, vielleicht auch ganz neu laufen lernt. Und ich weiß nicht, also ich bin jetzt noch kein Vater, aber die Väter unter uns können es bestimmt sagen, wenn das Kind in Schmutz fällt, ja, stolpert und hinfällt, welcher Vater hat dann gesagt, losgelassen und gesagt, du bist dreckig? Ich bitte um Handzeichen? Niemand. Ah doch, dort hinten, nee, war nur ein Scherz, okay. Und wer hat das Kind hochgezogen, hat gesagt, hier, guck mich mal an, abgeputzt, hingestellt und gesagt, so, und jetzt geht's weiter? Schon mal jemand gemacht? Ja, doch, einige, immerhin. So stelle ich mir das vor. Wie gesagt, ich habe keine Erfahrung damit, aber ich habe solche Sachen schon beobachtet. Und so ist unser Weg mit Gott, mein Weg und dein Weg. Wenn solche Gedanken kommen, ja, auch die habe ich jetzt manchmal noch, da sieht man eine hübsche Frau, so wie David, und denkt, oh, das ist aber eine schöne Frau. Ja, und dann merke ich, da kommen ungute Gedanken und ich sage hier, Gott, warte mal, ich glaube, das ist kein guter Weg. Lass uns mal drüber reden. Zeig mir mal, wie du die siehst. Ja, ich will das bei dir abladen. Und sofort wende ich mich hin zu Gott, sage hier Gott, abputzen und dann laufen wir weiter. Und Gott macht das. Es ist eine Frage der Perspektive. Ganz bewusst im Hinblick auf die Sünde. Und zwar meiner Perspektive. Wenn ich in Sünde falle, wenn Sünde vor mir steht, wo gucke ich hin? Auf die Sünde, die mich abhält? Oder auf Gott, der mit mir weitergehen will, der an Beziehungen interessiert ist? Und dann kann Sünde, in die ich falle, sogar dazu führen, dass Gott mit mir ins Gespräch drüber kommt und mich ihm ähnlicher macht. Vielleicht auch bei unbewussten Sünden kommt Gott immer mal und sagt dir, also wie du mit dem Autofahrer vor dir geredet hast, auch wenn du das nicht gehört hast, das war jetzt nicht so in Ordnung. Und ich sage, stimmt, hast du recht. Ja. Und so bin ich mit Gott im Gespräch und er prägt mich in sein Bild um, weil ich mit ihm über meine Sünde rede und nicht wegrenne und er sich nicht abwendet. Und zum Abschluss will ich euch gerne einladen, nach dem Gottesdienst haben wir hier ein paar Leute, irgendwo wahrscheinlich dort hinten, das würde Chris nochmal genau sagen, aber mit denen ihr beten könnt. Und mir sind so drei Sachen aufgefallen, zu denen ich euch einladen will. Vielleicht ist euch eine Sünde bewusst geworden, wo ihr sagt, es wäre gut, wenn ich mal mit Gott drüber rede, ich will die Gott bekennen. Dann lade ich euch ein, mit jemandem zusammen zu beten. Und ich denke auch jemanden hier aus der Gemeinde, mit dem kann man immer mal beten, mit jemandem vor Gott Sachen zu bekennen, ist total gut, weil der spricht mir Vergebung zu und es verändert was in mir. Ja, wenn mir sagt, deine Sünde ist dir vergeben, das macht mich wirklich leichter, als wenn ich das allein mache. Das Zweite, vielleicht ist euch so ein Bereich aufgefallen in eurem Leben, wo ihr merkt, ich brauche das eigentlich, dass das mit dieser Freiheit in mein Herz fällt. Dass ich nicht der Getriebene bin, sondern dass ich der bin, der entscheiden kann, der Verantwortung hat für mein Leben. Und dann bete mit jemand, dass dir Gott es offenbart, egal ob es um Lügen geht, um sexuelle Sünde, um was auch immer, um deinen Stolz, ganz egal, welche Sünde du auch immer so vor Augen hast, du sagst, die reißt mich immer wieder runter. Bete mit jemand, dass Gott dir offenbart, dass du nicht erst Sklave bist, sondern dass du frei bist. Und der dritte Punkt, vielleicht sind noch Leute da, die gar nicht glauben können, dass Gott so cool ist und so gut über uns denkt, so wie über den Abraham. Ja? Und wenn du so denkst, ich weiß nicht, ich denke Gott, der so gut kann er nicht sein, so gut kann er nicht über mich denken, da bin ich viel zu schlecht, dann lade ich dich ein, zu jemandem zu gehen und zu sagen, hier, bet mal für mich, frag du mal Gott, was der über mich denkt. Und dann kriegt derjenige hoffentlich ein paar gute Gedanken von Gott und sagt euch das zu, wie Gott über euch denkt. Ja, das wären so die drei Angebote. Ich würde gerne noch zum Ende beten und dann darf der Chris weitermachen oder wer auch immer. Und Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich nicht abwendet von uns, sondern der uns hinterhergeht, wenn wir Mist bauen, wenn wir Fehler machen, wenn wir in Sünde fallen. Und der nicht nur uns hinterhergeht und mit uns drüber reden will, sondern der sogar seinen Sohn gegeben hat und uns freigemacht hat. Ich danke dir, dass du mich freigemacht hast und dass du mir Verantwortung überträgst für mein Leben. Danke für deine Gegenwart, Herr. Danke für dein Zutrauen immer wieder. Danke, dass du mich, uns als Heilige ansiehst und dass deine Perspektive oft eine viel bessere ist als die, die wir auf uns haben. Herr, und ich bete, dass du uns immer wieder herausforderst, auch zu dir zu kommen und mit dir drüber zu reden. Über das, was gut läuft, aber auch über das, was falsch läuft. Und uns von dir verändern zu lassen. Danke für deine Gegenwart, Herr. Amen.